Ja, ich möchte heute über den Weihnachtsmann sprechen, wie er entstanden ist und was uns der Weihnachtsmann sagen kann. Das ist genau das, was ich eben nicht machen möchte. Wie alle Jahre denkt man natürlich gerade am Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag in den Gottesdiensten, gedenkt man der Geburt Christi. Und es ist immer wieder gut zu fragen, ja, was bedeutet das denn genau für uns? Euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids, klingelingeling. Ich möchte jetzt nicht darüber lamentieren oder mich aufregen, dass Weihnachten in unseren Tagen überwiegend nur noch ein Kommerzevent ist, eine Anhäufung sentimentaler Klischees oder eine Vermischung von religiösen Halbwahrheiten und heidnischem Aberglauben. Ich denke, das Thema ist schon oft genug durchgekaut und abgelabert worden. Ich denke, als bekennende Christen wissen wir, was es mit Weihnachten so auf sich hat. Ich möchte heute ganz bewusst uns, die wir vielleicht bekennende Christen sind, neu herausfordern, zu verstehen, was ist eigentlich in jener Nacht passiert und was bedeutet es ganz konkret für uns heute. Und nur wenn wir den absolut tiefen Mensch, den tiefen Sinn der Menschwerdung Gottes verstehen, dann macht Weihnachten auch einen dauerhaften Sinn für uns. Was also geschah in jener Nacht, die wohl bestimmt nicht am 24. Dezember stattgefunden hat? Da gibt es ja sehr, sehr interessante Untersuchungen, wo man vermutet, dass die Geburt Christi unter Umständen eher so irgendwo Ende Oktober stattgefunden haben könnte. Auf gar keinen Fall am 24. Dezember. Der 24., 25. Dezember wurde erst ungefähr im dritten nachchristlichen Jahrhundert in der Christenheit eingeführt. Und dahinter verbirgt sich ein ganz simpler Tag. An diesem Tag haben normalerweise die ganzen heidnischen Völker das Fest der Sommersonnenwende gefeiert. Das ist die Nacht dann, wo die Tage wieder länger werden. Und das hat man damals schon mit Bäumen und mit Lichtern gefeiert. Man hat eigentlich das Licht verehrt, eigentlich verschiedene Sonnengötter verehrt. Und damals hat die Kirche gedacht, wow, Jesus ist das Licht der Welt, da können wir das super irgendwie so verknüpfen und legen auf diesen Tag einfach die Geburt Christi. Ist vielleicht mal so interessant im Background das mal zu hören und zu wissen, dass dies jetzt keinesfalls historisch der Tag ist, an dem Jesus geboren wurde. Oder vielleicht auch mal zu erkennen, woher kommt eigentlich der Tannenbaum, woher die Lichter und die Weihnachtsmänner und das Christkind. Das sind eigentlich alles Symbole aus ganz verschiedenen heidnischen Religionen, die man dann so ein Stück weit christianisiert hat und umgedeutet hat. Und daraus ist dann das geworden, was wir heute so gemeinläufig als Weihnachten geschehen. Was aber wirklich passiert ist in jener Nacht, steht für mich immer noch unglaublich stark im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und in Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Johannes entfaltet in diesem gewaltigen Vers das Mysterium der Menschwerdung Gottes wie kein zweiter Schreiber in der Bibel. Also für mich beschreibt kein Vers so machtvoll, was wirklich passiert ist. Die anderen Verse sind auch biblischen Ursprungs, auch wichtig. Ich verkündige euch heute große Freude, aber das ist schon so in verschiedenen Weihnachtsgeschichten angekitscht worden. Es ist schade, es ist ein biblisches Wort, aber ich kann es manchmal schon gar nicht mehr hören, ohne dass sofort diese süßlich-sülzigen Krippengeschichten da reinkommen. Aber hier spüre ich etwas. Das geht weit, weit zurück in Raum und Zeit. Johannes macht hier unmissverständlich klar, Jesus war Gott und ist Gott. Er bezeichnet Jesus als den Logos, das Wort Gottes, jenen schöpfenden und schaffenden Teil der ewigen Gottheit, durch den alles, was materiell ist, überhaupt geschaffen wurde. Johannes lässt keinen Zweifel daran, wer Jesus ist, dass Jesus Gott ist, dass er vollkommen Gott war, dass er vollkommen eins war mit dem Vater. Und in jener Nacht in dieser Stallhöhle bei Bethlehem wurde das Wort Gottes, der Logos, zu einem Menschen aus Fleisch und Blut, so wie du und ich auch. Im Philipperbrief sagt es Paulus noch einmal: Er war wie Gott und hielt nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Da gab es jenseits von Raum und Zeit in aller Ewigkeit einen Moment, an dem sich die zweite Person der Gottheit entschied, Mensch zu werden. Weil es der große Plan, der von aller Ewigkeit her schon gefasst war, erforderte. Er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab, wurde einem Sklaven gleich. Er, Jesus, wurde Mensch und alle sahen ihn als Menschen. Und die Frage, über die wir immer wieder nachdenken und auch wirklich mal meditieren sollten, ist nicht die, dass Jesus Mensch wurde, sondern die Frage, warum wurde er eigentlich Mensch? Für viele gläubige Christen im evangelikalen Lager beschränkt sich die Menschwerdung leider sehr oft auf die reine Frage der Erlösung von unserer Schuld. Jesus wurde Mensch, um für uns am Kreuz zu sterben und für unsere Schuld zu bezahlen. Das ist dann oft so die ganze Theologie, die man so in sich trägt. Gott musste Mensch werden, um für uns sterben zu können. Und wenn wir in diesem Kontext Jesus verstehen, seine Menschwerdung verstehen, dann definieren wir unsere Beziehung, die Gott zu uns hat, hauptsächlich über Schuld. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist das, wo die meisten Christen drin leben. Die meisten Christen leben in einer Art Schuldbeziehung zu Gott. Ich bin schuldig geworden und dann ist Gott Mensch geworden und Gott hat mich erlöst und jetzt aus lauter Dankbarkeit bin ich dankbar und so als Side-Effekt komme ich dann auch noch in den Himmel. Aber unsere Hauptdefinition, wenn es um Jesus geht, ist hauptsächlich das Kreuz und die Schuld. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Aber dieser Aspekt ist jahrhundertelang sehr zentral und sehr mittig auch gelehrt worden. Und das führt oft dazu, dass unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung zu Gott, eine Beziehung ist, die eher über unsere Schuld und wie damit umgegangen ist, definiert ist. Ich sage es immer, es ist so eine Kopf-Einzieh-Beziehung, ne? So ein bisschen den Kopf zwischen den Schultern. Und ich möchte heute Abend dieses Beziehungsumfeld aufbrechen. Denn dies ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Ein sehr wichtiger Teil, aber ein kleiner Teil der Wahrheit. Denn eine solche Glaubenshaltung, und das beobachte ich immer wieder, führt uns in ein eher wenig begeistertes Christsein hinein, weil wir uns hauptsächlich Gott gegenüber aus Schuld definieren und die Beziehung Gottes zu uns aus der Lösung dieser Schuld definieren. Mir ist zwar vergeben, aber die Ursache für die Menschwerdung Christi sehe ich primär darin, dass er kam, um meine Schuld zu bezahlen. Aber die Geschichte der Menschwerdung Jesu beginnt viel, viel, viel weiter hinten, als wir es uns je vorstellen können. Sie beginnt in der Ewigkeit außerhalb von Raum und Zeit, eine Dimension, die wir uns als endliche Menschen nicht vorstellen können. Niemand von uns weiß, was Ewigkeit wirklich ist. Wir denken immer, Ewigkeit ist das, was vor uns liegt. Aber ich müsste sagen, Ewigkeit ist auch das, was von uns aus gesehen hinter uns liegt. Es gibt eine Ewigkeit hinter uns und eine Ewigkeit vor uns. Und wenn du mal über Ewigkeit nachdenkst, kommst du ganz schnell an die Grenze deines Verstandes und musst eigentlich verstehen, dass du Zeit gar nicht wirklich begreifen kannst. Und Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Außerhalb von Raum und Zeit, wie wir Zeit messen können, Zeit verstehen und Zeit definieren. Das ist sehr wichtig, dass wir das ein klein wenig beachten. Ich sage nicht verstehen. Und unsere Geschichte, deine Geschichte, meine Geschichte, und es ist ganz wichtig, dass du sagen kannst, meine Geschichte beginnt hinten in der Ewigkeit. Denn du bist etwas absolut Einzigartiges für Gott. Jeder von uns. Gott kennt jeden von uns beim Namen, sagt die Bibel. Und er kennt dich von aller Ewigkeit her. Sondern das ist das, was wir verstehen müssen. Die Gemeinde ist für Jesus nicht eine gesichtslose Masse. Wenn du hier vorne stehst oder ich und ich schaue 200 Leuten ins Angesicht, dann kenne ich manche und manche kenne ich nicht und manche werde ich in meinem Leben auch nie wirklich kennenlernen. Aber wenn Gott hier stehen würde, der kennt jeden. Absolut. Bis in die tiefsten Tiefen hinein. Und das ist großartig. Und er kennt dich nicht nur mit diesem Röntgenblick, dass er all deine schlechten Taten sieht, sondern er kennt dein Potenzial. Er sieht dein brennendes Herz. Er sieht die Fähigkeiten in dir, das Großartige in dir. Und er ist derjenige, der dich ausgedacht hat. Dein ganzes Wesen hat er sich ausgedacht. Ich meine nicht unser verdrehtes Wesen, mit dem wir hier noch kämpfen, sondern das unglaublich schöne Potenzial, das in dir drin ist und das einmal hervorkommen wird. Und unsere Geschichte beginnt in einer Ewigkeit weit, weit hinter uns, die wir einfach nicht vorstellen können. Wie kann ich sagen, vor 20 Billiarden Jahren hat Gott eine Idee gehabt? Das passt einfach nicht. Auf Gott trifft Zeit nicht zu. Vergessen wir es also. Aber es geschah. Und Gott sah dich und mich dort. Und Gott hatte einen Plan in seinem Herzen von aller Ewigkeit her, einen gegenüber zu haben. Das ist der Anfang. In Gottes Herz war eine Sehnsucht nach einem Gegenüber. Und das ist der Grund, warum Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das dem unseren gleich ist. Und es gibt keine andere Schöpfungsordnung, zu der Gott das jemals gesagt hat. Und als Gott dich und mich in seinen Gedanken, in der Ewigkeit erblickte, weißt du, was er da sah? Da sah er eben nicht diese unvollkommenen Wesen, übergewichtig, schiefe Nase, Mundgeruch, dumm drauf manchmal, so all diese Sachen, die uns so stören an uns, sondern Gott sah nicht unsere Sünde, er sah nicht unser unvollkommenes Wesen, das uns so schmerzlich konfrontiert. Gott sah noch nicht einmal die Schmerzen, die es ihm bereiten würde, dass er um unsertwillen ans Kreuz gehen würde, sondern Gott sah dich vollkommen vollendet. Er sah dich in deinem vollkommen vollendeten Potenzial. Er sah dich, was du einmal sein würdest, wenn du neben ihm auf seinem Thron sitzt, die vollendete Braut. Und er sah wiederum nicht die gesichtslose Masse, sondern jeden Einzelnen von uns. Gott sah ein Potenzial in uns auch, das sich entfalten würde durch unsere freiwillige Liebe. Das ist das, was Gott am meisten sah. Dass die Liebe, mit der wir ihn lieben würden, etwas sein würde, was wir freiwillig, ungezwungen, nicht aus Furcht und nicht aus Angst, sondern total überwältigt von seiner Güte, von seiner Treue und von seiner Gnade ihm geben würden. Warum erkläre ich das so genau? Ich möchte gerne diese Box aufbrechen, wo wir denken, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er uns hauptsächlich in unserer Schwachheit, in unserem Versagen, in unserem Elend. Sondern wenn Gott dich ansieht, sieht er was ganz anderes. Er sieht, was einmal sein wird. Das ist es, was ihn begeistert. Im Psalm 18 ist ein Psalm, der unter anderem auch von der Kreuzigung spricht, wo Jesus sagt, wenn ich den Herrn zu meiner Rechten habe, dann frage ich nach nichts anderem mehr. Und dieser Psalm indiziert eigentlich diesen Moment, als Jesus am Kreuz hing, sah er dich und mich in unserer Vollendung, die Braut, die ihm der Vater geben würde. Und das half ihm, über all das andere einfach hinwegzuschauen. So, es ist sehr wichtig, wenn du ein Gebet sprechen möchtest für dich selber, dann bitte darum, dass du lernst, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Und das ist ein Prozess, kann ich dir versprechen, das geht schon ein Leben lang, aber mit jedem Tag wirst du anders von dir denken. Gott sieht dich bereits vollkommen vollendet. Und wir müssen verstehen, dass unser Anfang auch als Geschöpfe in der Ewigkeit liegt und nicht am Tag deiner Geburt. Genauso wie Jesu Existenz in der Ewigkeit liegt und nicht am Tag seiner Geburt in Bethlehem. Ich möchte das auch gern nochmal mit ein, zwei Bibelversen untermauern. In Offenbarung Kapitel 13, Vers 8 und im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20 gibt es zwei geniale Verse. Und da heißt es, und alle, die auf Erden wohnten, beteten es an, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Hier geht es primär im ersten Vers um die Menschen, die den Antichristus anbeten. Aber der B-Teil in diesem Vers ist wichtig. Die nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, und jetzt ist dieser Satz wichtig, das geschlachtet ist von Anfang der Welt. Das ist eine ganz krasse Aussage. Jesus ist das Lamm, das eigentlich schon wann geschlachtet wurde? Vor Grundlegung dieser Welt. Außerhalb von Raum und Zeit war diese Entscheidung schon gefallen. So, Gott war nicht in Verlegenheit, als der Mensch sündigte. Oh, sagte Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern Gott wusste, was geschehen würde. Gott wusste, dass den Menschen überhaupt zu schaffen würde bedeuten, dass er selber eines Tages für die Schuld des Menschen bezahlen müsste. Sein Tod war voll kalkuliert, war voll mit dabei in dem ganzen Package, sage ich mal. Gott sagte, das ist der Preis, eine Braut zu kriegen. Das ist der Preis, eine Braut zu kriegen. Man kann es vielleicht ein wenig vergleichen, wenn ein Paar sich Kinder wünscht. Also für uns Männer ist es relativ einfach. Wir haben den schönen Part. Aber die Frauen, die wissen, ein Kind auf die Welt zu bringen, kostet Schmerzen. Ich habe mich oft gefragt, was treibt eine Frau dazu, diese Schmerzen 9 Monate lang mit so einer Kugel rumzulaufen, das auf sich zu nehmen? So, ihr Frauen oder ihr Mütter, besser gesagt, könnt das wahrscheinlich am besten beantworten. Was ist es? Sehnsucht, bitte? Liebe. Liebe. Da ist dieses Verlangen, ein Leben hervorzubringen. Die Freude auf das, was hervorkommen würde, überwiegt vollkommen. Und genauso können wir uns das vorstellen, so war es mit Gott. Als er den Menschen in seinem Herzen empfing, wusste er, das wird Schmerzen und das wird Tod für mich bedeuten. Und es wird für mich ein Opfer bedeuten, nämlich selber Mensch zu werden. Aber das Erstaunliche ist, da war eine Liebe und die Liebe war schon bevor wir Sünder wurden, da war diese Liebe schon da. Gott wusste ganz genau, was passieren würde. Gehen wir nochmal zurück, um es besser zu verstehen. Wenn wir Kinder zeugen, dann wissen wir auch nicht, wie das mit unseren Kindern ausgeht. Ne? Wir haben keine absolute Garantie, denn es sind Menschen mit einem eigenen Willen, einem eigenen Leben und einer eigenen Entscheidung. Und trotzdem gehen wir dieses Risiko ein. Und das ist Liebe. Das ist unglaublich, wie Gott schon solche Dinge in unser Leben hineingelegt hat. Und wenn wir sie genauer betrachten, dann sehen wir unsere eigene Existenz darin abgebildet. Und können die Güte verstehen, die Gott mit uns hat. In 1. Petrus 1,20, schon vor Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden. Also Gott hat nicht gesagt, ene mene mu und raus bist du, So, okay, Jesus, du hast leider die A-Karte gezogen, du musst ans Kreuz, sondern da war von vornherein innerhalb der Dreieinigkeit ein Verlangen, eine absolute Klarheit. Das ist mein Part. Ich maß mir nicht an, die Dreieinigkeit erklären zu können. Das geht über meinen Verstand hinaus. Ich kann das bruchstückhaft verstehen. Für mich ist Gott ein Gott und trotzdem offenbart er sich in drei verschieden unterscheidbaren Wesenheiten und trotzdem sind es nicht drei Götter. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der Heilige Geist ist Gott und der Heilige Geist ist, wenn du gläubig bist, in deinem Herzen. Das heißt, Gott selber lebt in dir. Wow. So, und da war Gott, der sagte, und ich möchte es sein. Ich werde gehen. Und das führt uns in die Frage nun, wie sieht Gott dich? Und Gott sieht dich eben nicht aus der Perspektive, wie du dich vielleicht im Moment anschaust. Gott kam nicht in diese Welt, weil da bedauerlicherweise mit seiner Schöpfung ein genetischer Betriebsunfall passiert ist. So, ich muss jetzt was unternehmen, sondern Gott kam, weil er es von aller Ewigkeit her so wollte, weil er dich und mich wollte. Es war ein tiefes, liebevolles Verlangen, dich und mich zu zeugen. Es trieb ihn von Ewigkeit her, das Lamm zu werden, das einmal geschlachtet würde. Und das Ganze lag darin, dass er sich nach einem Partner sehnte, der ihm vollkommen gleich sein würde. Wir finden das in der Schöpfungsgeschichte abgebildet. Es ist interessant, wie voll die Schöpfungsgeschichte mit Bildern davon ist. Im 1. Mose 2,18 sagt Gott ein interessantes Statement. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich habe darüber schon mal gepredigt. Aber es ist gut, das an Weihnachten nochmal zu wiederholen. Stell dir mal vor, da ist der allmächtige Gott, der von Ewigkeit her existiert, der alles vorhersieht, der alles vorhergeplant hat. Und jetzt schafft er den Menschen. Und wenn man das so liest, dann könnte man es meinen, Gott sagt, oh Mensch, irgendwie, das habe ich doch nicht so gut gemacht. Der Adam ist ja alleine. Irgendwie muss ich hier was nachbessern. Ich meine, Gott, der alles weiß, dann würde ich eher sagen, Gott hat sich dabei was gedacht. Dass er zuerst mal den Adam schafft. Dann passiert nämlich noch eine interessante Story. Gott sagt zu dem Adam, hey Junge, komm mal her. Ich führe jetzt mal hier alle Tiere, die es gibt, an dir vorbei und du gibst ihnen Namen. Und Adam sitzt dann so, was weiß ich, auf irgendeinem Stein und dann gibt er den Tieren Namen. Und plötzlich fällt dem Adam was auf. Er sieht, dass offenkundig jedes Tier ein Gegenüber hat. Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein, Männlein, Weiblein. Und wahrscheinlich hat er gedacht, so wann kommt denn jetzt endlich mal was vorbei, was so ähnlich aussieht wie ich. Am Schluss kam King Kong vorbei und er sagt, das passt auch nicht. Das ist interessant und da plötzlich kommt nochmal dieser Hinweis, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Folgendes passiert ist. Gott wollte, prophetisch, dass Adam in diesem Moment etwas spürte von dieser Sehnsucht und auch von dieser Leere, die im Herzen Gottes war. Adam spürte, da ist nichts, was zu mir passt. Da ist kein Gegenüber für mich. Und eigentlich wollte Gott damit aussagen, schau Adam, da ist im Moment nichts, was für mich ein Gegenüber ist. Und das ist ein Paradoxon auf der einen Seite. Gott, der eigentlich völlig selbstgenügend ist, der eigentlich alles hat und trotzdem ist da etwas, das Gott eben nicht hat. Und das ist die freiwillige Liebe eines Geschöpfes, das ihm vollkommen gleich ist. Ich werde gleich noch etwas zur Gleichheit sagen. Aber diese Sehnsucht nach einem Partner, die Gott von Ewigkeit in sich hatte, ließ ihn dazu kommen, den Menschen, dich und mich zu schaffen, nach seinem Bilde, nach seinem Bilde. Und das bedeutet nicht, Gott gleich zu sein für uns Menschen, bedeutet nicht, dass wir absolut das absolute 1:1 Ebenbild von Gott sind. Wir haben nicht göttliche Kraft, wir haben nicht göttliche Autorität. Aber ich will dir sagen, worin wir ihm vollkommen gleich sind. Wir sind gleich im emotionalen Layout. Wir können fühlen, wie er fühlt. Wir können lieben, wie er liebt. Wir haben die Fähigkeit, Recht und Gerechtigkeit zu lieben, wie er es tut. Wir haben die Fähigkeit, aus Liebe unser Leben hinzugeben, wie er es getan hat. Wir haben die Fähigkeit, zu vergeben, wie er es getan hat. Und in diesem Gesamten, man könnte es weiterführen, in diesem emotionalen Layout sind wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist das, was Gott in uns hervorbringen möchte, damit wir einmal mit ihm auf seinem Thron sitzen können und mit ihm regieren. Gott möchte uns einmal Teilhabe an seiner Regierung geben. Das ist unglaublich. Aber diese Ebenbildlichkeit, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild im unseren gleich, die sich darauf bezieht, dass wir ihm gleich sind in seinem gesamten emotionalen Layout. Wir sind ihm nicht gleich in Kraft. Und auch das interessanterweise hat Gott wieder in der Schöpfung wiedergespiegelt. Wenn du Mann und Frau nebeneinander stellst, jetzt werden sich vielleicht die Amazonen ärgern, aber es ist nun mal so, der Mann ist vom naturell her in der Regel das stärkere Geschlecht. Lach drüber, es ist einfach so. Ja. Okay, wir können es diskutieren, ja, mein Mann nicht, ist ein Waschlappen und wenn du meinen Alten kennen würdest, ne, und gehen wir mal ganz unemotional ran. Gott hat einen Unterschied geschaffen zwischen Mann und Frau. Ja? Und dieser Unterschied ist nicht, wir definieren ihn schon wieder aus unserer Sicht, aber aus der Sicht Gottes definiert dieser Unterschied zwischen Mann und Frau den Unterschied, der zwischen dir und ihm ist. Und trotzdem sind unsere Frauen uns gleich. Sie sind die vollkommene Ergänzung zu unserem Mannsein. Das war der Rainer. Amen. Kriegst du einen schönen Weihnachtsbraten morgen, Rainer, dafür. Ich komme zu dir dann. Okay, aber da ist eine vollkommene Ergänzung. Und ich sage mal, wenn eine Ehe funktioniert, wir sind gefallene Menschen, das funktioniert nicht immer dolle bei uns, aber wenn sie funktioniert, dann ergänzen wir uns. Und dann haben wir nicht die Diskussion, ich bin der Boss, weil ich die größeren Muckis habe, sondern das ist Liebe und Verstehen, wo man automatisch in diese Rolle hineinfindet. Es ist so drollig, euch jetzt zu beobachten, besonders die verheirateten Paare, die Interaktion miteinander. Okay, aber macht das Sinn? Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge in die Hand nehmen und anschauen und erkennen, das ist Gott. So hat Gott es geplant. Und so sieht er dich und mich. Freunde, solange Gott für uns nur irgendein Geisterwesen ist, irgendeine Sphäre, werden wir nie in eine brennende Liebesbeziehung zu ihm kommen. Und danach sehnt er sich. Er möchte sich zu erkennen geben. Er möchte, dass wir verstehen, wer er ist. Er ist ein liebender Bräutigam, sagt die Bibel. Und du bist seine Braut. Gott ist verliebt in dich von aller Ewigkeit her. Und er kann es kaum erwarten, dass die Fülle seiner Braut vollendet ist und er kommen kann. Und das ist das eigentliche Geheimnis, das sich an Weihnachten für uns Menschen sichtbar und begreifbar in Jesus manifestiert. Nicht ein Gott, der kam, um sich um unsere Schuld zu kümmern, sondern ein Gott, der kam, weil er eine Braut gewinnen wollte, die er schon von Anbeginn der Welt in seinem Herzen trägt, voller Verlangen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde, sagt Paulus. Das Geheimnis zwischen Mann und Frau, Braut und Bräutigam ist das Geheimnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Er ist ein verliebter Mann. Und die Gemeinde ist das Objekt seiner brennenden Liebe. Und nun ersetzt Gemeinde durch deinen Namen. Er liebt dich ganz persönlich. Du bist einzigartig für ihn. Und der zweite Vers, darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, eine Jungfrau wird schwanger, wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und ich möchte hier auf zwei weitere Dimensionen hindeuten. Gott kam zu uns und nicht wir zu Gott. Das ist eine weitere wichtige Dimension. Gott hat nicht gesagt, ich bin hier oben, jetzt seht mal zu, wie ihr hier zu mir rauf in den Himmel kommt. Und das ist etwas sehr Interessantes. Wenn du dir die meisten Religionen in der Welt anschaust, dann sagt dir fast jede Religion, tu etwas, um gerettet zu werden. Fast jede Religion sagt dir, komm herauf zu mir auf den Olymp. Streng dich an und wenn du es schaffst, dann wirst du zur Belohnung in irgendeiner Form dein Heil kriegen. Der christliche Glaube ist der einzigste Glaube, bei dem Gott seinen Thron, seine Sphäre verlassen hat und heruntergekommen ist in die Niederungen seiner gefallenen und doch so innig geliebten Geschöpfe. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Dass wir gefallen sind, ist für Gott kein Betriebsunfall, sondern das war von Anfang an kalkuliert. Gott wusste, dass es passieren muss. Es ist ein Teil der Liebe, ein Teil des Prozesses, freiwillige Liebe hervorzubringen. Er ist als der Gott der Liebe gekommen und nicht als der Gott, der uns unerträgliche Lasten auferlegt, der uns nur durch die Brille des Zornes sieht, der nur auf unser Versagen starrt. Gott wusste ganz genau, was er da schuf. Und Gott wusste, ich muss zu ihnen kommen. Sie können niemals zu mir kommen. Gott wusste, wie die menschliche Seele funktioniert. Gott hat dich gemacht. Er weiß, wie du tickst. Er weiß über deine Ängste, deinen Unglauben, deinen Kleinglauben, deine Zweifel, deine Verzagtheiten, über alles Bescheid. Er weiß ganz genau, wie du in welcher Situation funktionierst. Das Problem ist, wir wissen es oft nicht. Und deswegen müssen wir durch bestimmte Erfahrungen hindurch, weil Gott möchte, dass wir etwas über uns lernen. Gott weiß um unsere Unfähigkeit, zu ihm zu kommen. Gott weiß um unsere Unfähigkeit, von hier unten nach da oben hinzukommen. Gott weiß, wie schwer es ist für uns, so zu werden wie er. Aber er weiß auch, wie er uns dahin führen kann. Das ist das Großartige. Er weiß, wie er dich von hier unten nach da oben hinführt. Wenn Gott dich ansieht, dann weiß er, wen er vor dir hat. Jeden einzelnen von euch. Und jeder von euch ist anders. Und das Klasse ist, Gott geht mit jedem anders um. Deswegen, was Gott mit mir macht, hat für dich eigentlich gar keine Bedeutung. Du kannst so ein Stück weit dir da mal was abgucken, aber im Grunde genommen, du bist eine ganz andere Gestalt. Und Gott geht mit dir ganz anders um, einen ganz anderen Weg. Gott liebt Individualität. Gott liebt Farbtupfer. Gott liebt die Unterschiedlichkeit. Er hat dich so gemacht. Und deswegen hat auch Gott mit jedem von uns einen eigenen Weg. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen, unseren eigenen Weg einem anderen überzustülpen. Ja, Gott hat mit mir so gehandelt, also muss er auch mit dir so handeln. Das funktioniert nicht, in den seltensten Fällen. Er weiß, wo er die Hand in deinem Leben anlegen muss, um dich meisterhaft zu vollenden. Irgendwie bin ich jetzt hier völlig von der Rolle. Ja, den wollte ich. Philipper 1,6. Und ich bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Weißt du, wie Jesus dich sieht? Er sieht einen willigen Geist in einem schwachen Fleisch. Weißt du, was ihn begeistert? Dein williger Geist. Und nicht dein schwaches Fleisch interessiert ihn gar nicht. Er weiß, dass das da ist. Aber worauf er ganz besonders guckt, ist dieser willige Geist in einem schwachen Fleisch. Wir meinen immer, Jesus fokussiert sich auf unsere Schwachheit. Aber worauf er sich wirklich fokussiert, ist in den Momenten, wo du verzweifelt versuchst, zum Beispiel so zu leben, wie er es möchte, dann schaut er deine Willigkeit an, es zu tun. Er schaut auf deinen verzweifelten Versuch, es zu versuchen. Und das ist es, was sein Herz höher schlagen lässt, was ihn begeistert. Das ist das, wo er zu den Engeln sagt, schau, schau, schau da. Er versucht es. Das ist das, was ihn von dir überzeugt und begeistert macht. Dass du auf den nächsten 30 Metern vielleicht voll die Bauchlandung hinlegst, sag Gott, interessiert mich gar nicht, das habe ich gewusst. Aber schau mal, hast du gesehen? Können wir vorstellen, wie zu den Engeln sagt, hast du gesehen, wie er es versucht hat? Und jetzt guck, guck, er steht wieder auf und er versucht es schon wieder. Und das vielleicht 30 Mal, 40 Mal, 70 Mal, 7 Mal, 70 Mal. Und das ist es, was ihn begeistert. Wenn einer 7 Mal, 70 Mal wieder aufsteht, dann sagt Jesus, ich glaube, dass du mir vergeben hast und ich mache weiter. Und das ist es, was sein Herz explodieren lässt. Das ist das, was dir zur Gerechtigkeit zugerechnet wird. Nicht das, was du so toll vielleicht vor den Augen der Menschen vollbringst. Ich habe es neulich schon gesagt, das ist ein lebenslanger Prozess. Gott hat einen Geist, seinen Geist in der Wiedergeburt in dich hineingegeben. Und von diesem Moment an möchtest du gerne den Willen Gottes tun. Das ist Geheimnis der Neugeburt, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Der Moment, an dem wir wirklich gläubig werden. Gläubig werden hat nichts damit zu tun, dass wir bestimmte christliche Lehrmeinungen intellektuell für wahr halten. Das verändert dein Herz überhaupt nicht. Höchst religiöse Leute haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Gläubig zu sein im biblischen Sinne bedeutet, anzuerkennen, ich bin ein Sünder, ich bin verloren. Ich habe nichts, was ich vorweisen kann. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Bumm. Und in dem Moment empfängst du den Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes beginnt wie ein Same. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt, der kleine Same, der aufwächst, immer größer wird. Dieser Geist Gottes beginnt in dir zu arbeiten. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, bis an dein Lebensende und bringt das in dir hervor, was Gott angefangen hat. Und das ist ein Prozess von Niederlagen. Ein Prozess, in dem du immer wieder hinfallen wirst. Das Geheimnis ist, wir lernen durch nichts anderes als durch Niederlagen. Gott kann dir sagen, in deinem Leben ist, was weiß ich, Lust, nö. Und Gott sagt, okay, du glaubst mir nicht, dann leb einfach mal. Jesus hat zu Petrus gesagt, du wirst mich verraten. Ich? Niemals. Niemals. Unter gar keinen Umständen. Ich werde eher mit dir sterben oder mit dir in den Knast gehen, aber ich verrate niemals. Und in dieser Nacht verriet Petrus den Jesus dreimal. So, wir sehen, wie lernen wir? Durch Erfahrung. Ist Gott überrascht? War Jesus überrascht von Petrus? War Jesus enttäuscht von Petrus und hat Krokodilstränen geweint über ihn? Im Gegenteil, Jesus sagt, du wirst mich verraten. Aber dann kommt dieses gewaltige Statement. Jesus sagt, aber ich, der allmächtige Gott im Fleisch, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, dann wirst du deine Brüder stärken. So, was Jesus sagen wollte, Petrus, ich sehe, dass du dich maßlos überschätzt. Du hast eine große Klappe, aber du hast ein ganz großes Herz. Und dieses Herz, in dieses Herz bin ich restlos verliebt. Petrus, Und weil ich dein Herz sehe, habe ich auch für dich gebetet, dass dein Glaube niemals aufhören wird. Egal wie oft du hinfällst, egal wie oft du auf die Schnauze fällst, dein Glaube wird niemals aufhören, weil ich dich festhalte. Und einmal, eines Tages, Petrus, wirst du dich bekehrt haben. Und das hat jetzt nichts mit Wiedergeburt zu tun, sondern Jesus meint hier die Bekehrung des Herzens. Er sagt, es wird ein Tag kommen, Petrus, an dem wirst du erkennen, dass in dir selber keine Stärke ist. Nichts. Es wird der Tag kommen, an dem du zugibst und sagst, in mir ist nichts. Ich vermag nichts. Es ist alles Gnade. Und Jesus sagt, wenn der Tag gekommen ist, dann bist du fähig, deine Brüder zu stärken. Denn dann trittst du nicht mehr auf und sagst, hör mal, du Schlappschwanz, streng dich mal an und mach mal ein bisschen mehr Dampf rein und dann wirst du schon ein toller Christ werden. Ne? Nimm mir mal ein Beispiel an mir, die Zähne zusammenbeißen. Das ist nicht die Brüder stärken. Sondern die Brüder stärken ist, sich hinsetzen mit dem, der versagt hat, mit ihm weinen und sagen, schau, es gab eine Zeit, da habe ich genauso Scheiß gebaut und noch viel schlimmer. Ich bin da auch schon gewesen. Und wenn ich ehrlich sein will, vor kurzem war ich in einer ähnlichen Situation. Ja was, nach 30 Jahren Christsein, du immer noch? Ja, ich immer noch. Weißt du, was passiert? Es ist nicht so, dass die Leute dann plötzlich sagen, ach, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, sondern dass sie sagen, wow, da ist ja noch Hoffnung für mich. Amen. Und darum geht es. Wir sollen Hoffnung verbreiten. Und Hoffnung kommt durch Gnade. Und das ist das, wie er dich sieht, von aller Ewigkeit her. Das ist das, warum er Mensch geworden ist. Am Ende kann nur ein zerbrochenes Gefäß den Duft verströmen, der in ihm ist. Wer lebt in dir? Der Geist Gottes. Und was möchte Gott, dass dieser Geist aus dir herausströmt? Wann kann er das erst? Wenn du zerbrochen bist. Wenn deine eigene Stärke zerbrochen ist. Und dann strömt der Duft Gottes aus dir heraus. Und weißt du, was vorher aus dir herausströmt? Selbstgerechtigkeit. Einbildung. Das ist auch eine Bildung. Eigene Stärke. Und das sind oft die Phasen der Unreifen. Damit hat Gott auch kein Problem. Gott hat kein Problem mit unreifen Christen. Überhaupt nicht. Gott hat mit unreifen Christen angefangen. Immer. Zu allen Zeiten. Was war mit David? Was war mit Jakob? Was war mit Petrus? Was war mit den Jüngern? Was war mit Abraham? Es ist interessant, die Bibel ist eines der wenigen oder das einzigste heilige Buch, das ich kenne, das gnadenlos über die Schwächen seiner Helden spricht. In all den anderen heiligen Büchern sind die, ob das Mohammed oder Buddha oder sonst wer ist, da findest du eher mehr so diese unerreichbar, ne? Ganz weit oben. Wow, ne? Ich habe es geschafft. Manchmal sogar in vielen christlichen Büchern. Ne? So die, wenn du manche Biografien liest, ne? Der große Sieg, 2 Seiten später der allergrößte Sieg, 4 Seiten später der Sieg, den du niemals erreichen wirst. Ne? Seite 5, als ich im Himmel war und der Herr mir, was weiß ich, den großen Ehrenorden umhängt. Sowas hilft uns nicht weiter. Ne? So Biografien legst du weg und ziehst den Kopf ein und sagst, das ist für mich sowieso nicht da. Kauf sowas erst gar nicht. Bieten wir auch gar nicht an in unserem Bücherladen. Ich mag viel lieber die Geschichten zerbrochener Helden hören. Wow, das macht Mut. Ne? Trotz dieser Schwachheit von einem David, von einem Jakob, von einem Petrus, sah Gott in ihrem Herzen etwas, das ihn anzog, das sein Verliebtsein definierte. Von aller Ewigkeit her sah Gott dich an. Und er war verliebt in dich, weil er etwas in dir sah, was du heute noch gar nicht siehst. Du siehst heute an dir runter und denkst vielleicht, oh Gott. Aber Gott sagt, hey, ich sehe dich ganz anders, ganz anders. Gott ist in der Lage, den Unterschied zu erkennen, wo wir aus Herzenshärte, Verstockung oder Gottes Hass handeln oder wo wir einfach aus Unreife, Unwissenheit, kultureller Prägung und Furcht negativ handeln. Damit hat Gott kein Problem. Weißt du, wonach Gott zuallererst schaut? Das sind deine Motive und nicht, was du getan hast. Gott wird dich niemals fragen, was hast du getan? Sondern Gott wird sagen, warum hast du es getan? Und das Warum kann ganz anderen Aufschluss geben, als wenn ich nur sage, was hast du getan? Was hast du getan? Ja, ich habe das getan. Das ist falsch. Ja, und wem hilft es weiter? Niemanden. Aber wenn ich frage, warum hast du das getan, dann kommen ganz unterschiedliche Antworten. Und diese Antworten beinhalten manchmal eine Aussage. Ich habe es aus Angst getan. Warum, Petrus, hast du mich verleugnet? Ich habe mich gefürchtet. Ich habe mein eigenes Leben gefürchtet. Okay, Petrus, ich kann das verstehen. Ja, ehrlich, ja. Und ich vergebe dir, weil ich weiß, wie das ist. Jesus sagt, ich weiß, wie sich Furcht anfühlt. Ich habe sie geschmeckt. Ich habe den Becher bis zur Neige leer getrunken. Das ist der große Unterschied. Und darum kam Jesus in das Fleisch. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Freunde, vor aller äußeren Performance möchte Gott eins sehen, ein zerbrochenes Herz. Wenn du gesündigt hast, dann versuche nicht erstmal 2 Wochen lang den lieben Goldhamster zu spielen, der Männchen macht, sondern komm so, wie du bist, zu ihm. Lauf nicht vor ihm davon, sondern renne zu ihm. Bekenne deine Unfähigkeit, bekenne deine Schwäche, bekenne deine Zerbrochenheit. Und er sagt, das ist gut, damit kann ich was anfangen. Da können wir was drauf bauen. Aber wenn du versuchst, deine Schuld zu vertuschen, wenn du versuchst zu sagen, okay, Gott, zweiter Versuch, okay, jetzt Gott, mache ich es absolut richtig. Und was soll Gott dann noch sagen? Gott sagt, hey, du wirst wieder auf die Schnauze fallen. Und dann? Ja, dann gib mir einen dritten Versuch. Und Gott sagt, hey, spar dir doch das alles. Gib doch einfach zu, dass du es nicht packst. Und bitte mich, dir zu helfen. Und das bedeutet, dass unser Stolz zerbrochen wird, unser Hochmut zerbrochen wird. Aber das ist der Weg, auf dem Gott mit dir arbeiten kann. Und er versteht dich. Das ist ein anderer Grund, warum Gott in das Fleisch kam am Heiligabend. Er wollte spüren, wie es ist, in einem Körper zu leben, in einer gefallenen Welt zu leben. Es ist so schön im Hebräerbrief beschrieben. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an. Jesus kam nicht für die Engel, sondern des Samens Abrahams. Und damit sind wir, die Menschen, gemeint. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester. Deswegen wurde Gott Mensch. Er wollte barmherzig sein. Und Gott wollte sagen, wie kann ich mit dem Menschen umgehen, wenn ich nicht mehr weiß, wie es ist, als Mensch zu leben. Deswegen wurde Gott Mensch, vollkommen Mensch. Damit er später als hoher Priester unsere Sünden versöhnen kann. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ist das nicht großartig? Jesus hat genau dasselbe gelitten, das du leidest. Jesus ist genauso versucht worden wie du und ich. Der einzige Unterschied, ohne Sünde, ohne zu sündigen. Aber Jesus hat genauso gespürt, wie es ist, dort Unrecht zu tun. Hier zu viel hinzugucken, dort jenes zu machen, hier das zu machen. Er weiß um den Druck, er weiß, wie sich das anfühlt. Wenn wir zu ihm kommen, dann stehen wir nicht vor einem Gott, der sagt, ja, aber ich kann gar nicht verstehen, wie kannst du sowas machen? Interessanterweise geht es uns Menschen so. Du kommst manchmal zu einem Menschen, bekennst etwas und du wirst noch voll angemacht. Ja, das verstehe ich aber gar nicht. Wie konntest du das machen? Das ist mir noch nie passiert. Ah, furchtbar. Selbstgerecht. Aber Gott kommt auch damit klar. Er sagt, okay, für dich habe ich auch noch was parat. Eines Tages wirst du auch mal da stehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir voller Erbarmen sind. Jesus war voller Erbarmen. Er wurde deshalb Mensch. Deswegen gibt es Heiligabend. Deswegen feiern wir Weihnachten, die Menschwerdung. Ein Ziel war es, Gott sagte, ich möchte spüren, wie das ist. Ich möchte spüren, wie das ist, wenn der Atem der Sünde einem voll ins Gesicht bläst und man kaum noch Luft kriegt und ihr kaum noch widerstehen kann. So, wenn du jetzt heute vor Gott kommst und sagst, Herr, ich hab versagt, dann kann Jesus sagen, du, ich weiß, wie es ist. Ich verstehe dich sehr gut. Er ist nicht einer, der vor dir steht und sagt, ja, wie konntest du nur? Das erschließt sich mir gar nicht. Was er sehen möchte, ist diese Zerbrochenheit in uns. Er will unser Herz sehen, wie es immer und immer wieder aufsteht. Weißt du, was das herrlichste Bild für ihn ist? Einen Christen zu sehen, der über die Bahn des Lebens stolpert. Nicht den, der so in strahlender Rüstung, wie man das manchmal so in christlichen Kitschbüchern sieht, so in einer strahlenden Silberrüstung, keine Schramme drauf, marschiert er von Sieg zu Sieg, ne? Und die wahren Helden, die haben eine zerbeulte, zerkloppte, verschlagene, kaputte Rüstung, sind über und über mit Dreck verschmiert und die stolpern mehr, als dass sie laufen. Aber was Gott sieht, ist das Herz. Was Gott sieht, ist dieser Wille, weiterzugehen. Egal, macht nichts, aufstehen, weitergehen, weitergehen. Uns ist vergeben, komm, weiter. Die anderen, wo vielleicht verzweifelt am Boden liegen, unterhaken, sagen, los, komm mit. Ja, aber wir fallen doch vielleicht morgen wieder hin. Egal, dann stehen wir wieder auf. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Und das ist das, was ihn total begeistert. Das ist das, wo das Herz Gottes in den höchsten Tönen brennt. Wenn er seine Heiligen so sieht. Und das ist das, wo er sagt, wohlgetan. Geh ein zu deines Herrn Freude. Nochmal. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwächen, sondern der versucht ist wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe not ist. Jesus hat Mitleid mit dir. Er weiß um unsere Schwächen. Er ist genauso versucht worden. Und darum dürfen wir mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl hintreten. Damit ist gemeint, wir sollen nicht mit eingezogenem Kopf und oh Jesus, oh, sondern wir sollen voller Freude und voller Ruhe zu ihm hinkommen, wenn wir versagt haben. Denn da ist viel Barmherzigkeit und viel Gnade für uns da. Es ehrt Jesus, wenn wir kommen. Wenn wir es nicht verstecken. Er weiß, was für eine Scham auf uns ist. Er weiß, was für eine Scham es uns manchmal kostet, auch zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich habe es völlig vergeigt. Er weiß, wie schwer uns das fällt. Und deswegen ist er nicht derjenige, der vor uns steht und sagt, wie kannst du es wagen? Du kommst jetzt zum 40. Mal. 7-mal, 70-mal, sagt Jesus. Als Petrus sagt, hey Jesus, ist es okay, 7-mal zu vergeben, wenn jemand an mir sündigt? Und Jesus sagt, nein, 7-mal, 70-mal. Das ist 490-mal. Also ich glaube, so oft habe ich es noch gar nicht geschafft am Tag, in einer Sache zu sündigen. Aber das ist die Intention von Jesus auch zu sagen. Du kannst immer kommen, wenn du es ernst meinst. Und das ist immer Gnade da. Aber weißt du, was passiert? Es gibt ja manche, die sagen, ja, das ist billige Gnade. Da gibt es manche Theologen, die sagen, ja, da gibt es ja viele, die sagen, ach, sündige ich einfach und komm und lass mir vergeben. Wer wiedergeboren ist, sagt der Apostel Johannes, kann nicht mehr bewusst, andauernd, fortlaufend in der Sünde bleiben. Da ist etwas in dir, das kannst du nicht. Du kannst fallen, du kannst immer wieder fallen. aber du kannst nicht mehr mit absolutem Vorsatz, du kannst vorsätzlich sogar auch was anstellen, ganz klar. David hat das auch gemacht, das ist schon geschickt geplant. Aber das Interessante ist, wenn dann der Geist Gottes kommt und überführt dich, dann ist vorbei. Du kannst nicht mehr widerstehen. David schreibt, als ich es verheimlichen wollte, lag deine Hand Tag und Nacht schwer auf mir. Und ich musste meine Schuld bekennen. So, das ist das Großartige. Ein wiedergeborener Christ kann nicht. Irgendwann ist er an einem Punkt, wo sagt Gott, oh, es tut mir leid, ich habe gesündigt, vergib mir. Und Gott weiß, ob du es ernst meinst. Für ihn überhaupt gar kein Problem. Aber ich kann dich trösten, Wiedergeborener meint es auch ernst. Aber manchmal braucht es Zeit, bis wir zerbrochen werden, bis die Selbstgerechtigkeit in uns zerbrochen ist, der Stolz in uns zerbrochen ist. Aber wir alle kommen dahin. Gott hat damit gar kein Problem. Er weiß, wie er das anstellen muss. Und ich möchte uns ermutigen, Weihnachten neu aus dieser Perspektive zu betrachten. Warum ist Gott Mensch geworden in jener Nacht? Nicht um uns einen Anlass zu geben, dass wir uns gegenseitig beschenken können, das ist auch schön, sondern er kam auch nicht, um mit unserer Schuld abzurechnen, was mit Sicherheit auch wichtig ist, aber primär kam er getrieben von einer ewigen Liebe. Und das Großartige ist, die Bibel sagt es, dass er für immer, und damit möchte ich abschließen, für immer bei uns bleiben wird. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Das ist das Großartige. Gott wird uns nicht einmal in irgendeine geistige Sphäre hineinholen, ins Nirvana, sondern das Großartige ist, die Bibel sagt, er selber wird kommen und in dem Kosmos, in dem wir leben, in einem materiellen Kosmos, seine Wohnung haben. Die Stadt Gottes wird aus dem Himmel kommen, nicht aus irgendwelchen Wölkchen, sondern das Universum wird sich vielleicht spalten oder weiß der Kuckuck, aber die Bibel sagt hier, die Stadt Gottes wird kommen. Und Gott wird bei uns wohnen. Wir werden mit ihm in dieser Stadt wohnen, auf seinem Thron sitzen. Das ist etwas, über das wir nachdenken sollten, dass Gott nicht sagt, kommt ihr mal zu mir herauf und werdet irgendwelche Geisterwesen, sondern Gott, Jesus wird für immer im Fleisch bleiben. Er hat ein Auferstehungsleib, der ist materiell. Deswegen hat er zu den Jüngern gesagt, gib mir mal was zu futtern. Und er isst Fisch und er trinkt mit ihnen. Sie sollten sehen, dass er kein Geist sagt, hier fasst mich an, ein Geist hat nicht, was? Fleisch und Knochen. So müssen wir das verstehen. Er kam für immer, um für immer zu bleiben. Unsere Welt, die wir kennen, der wir leben, ist für ihn nicht eine Welt, die für ihn abstoßend oder minderwertig ist, sondern es ist ein Ort, an dem er sich sogar wohlfühlt. Er kommt gerne zu dir. Und das alles tut er, um dir zu zeigen, wie sehr du geliebt bist. Deswegen ist die Botschaft von Weihnachten, von Heiligabend, ist eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft einer ewigen Liebe. Und nicht einer Verlegenheitsliebe, nicht einer Liebe, die per Unfall entstanden ist, weil jetzt muss Gott halt was machen und dann kommt er eben. Sondern es ist ein Plan, der von aller Ewigkeit her schon gelegt war. Und du, jeder Einzelne im Raum, ist das Zentrum dieses Planes. Jeder Einzelne zählt für ihn. Jeder Einzelne ist wichtig. Darf ich einfach mal die Music-Menschen nach vorne bitten? Ich möchte noch kurz mit euch beten. Wir wollen einfach noch ein paar Minuten in Gottes Gegenwart sein. Spielt einfach leise, kein Gedröhnse. Jesus, wir wollen dir an diesem Abend einfach Danke sagen. Danke, dass du aus der Ewigkeit gekommen bist, um uns in deine Ewigkeit hineinzuholen. Danke, dass du nicht gekommen bist, weil du uns aus Sünde definierst, sondern weil du unseren Wert definierst daraus, wie sehr du uns liebst. Und es war nicht primär unsere Schuld, die dich per Alarm aus dem Himmel geholt hat, sondern dein unendliches Verlangen von aller Ewigkeit her, eine Braut zu haben. Ich bete, dass du unser Herzen neu ausrichtest auf diesen Umstand. Wo wir da schon geistig zu Hause sind, dann vertiefe das in uns. Wir wollen dir heute Abend noch einmal Danke sagen für eine unendliche Gnade, die für uns da ist. Für 7x70 Mal. Dass du uns mit so ganz anderen Augen ansiehst, als wir uns sehen. Das ist das großartigste Geschenk, das wir je empfangen können, von ewigem Wert. Danke, dass wir die Chance haben zu wachsen ein ganzes Leben lang. Danke, dass wir nicht in einigen Wochen oder Monaten ein bestimmtes Ziel erreichen müssen. Danke, dass du Geduld mit uns hast. Danke für Männer wie David, wie Petrus, wie Jakob, Abraham. Männer, die es in Teilen ihres Lebens voll vergeigt haben und die doch gleichzeitig deine Helden waren. Und am Ende wird eins klar sein, es ist allein dein Verdienst, allein deine Gnade und du wirst alle Ehre haben. Und wir danken dir, du hast für uns den Ehrenplatz bereitet an deiner Seite, auf deinem Thron. Jesus, und wir beten, dass wir dieses Geschenk annehmen, nicht leichtfertig wegdrücken. Wir beten, dass du Liebe in uns freisetzt, auf dieses Angebot mit Liebe zu reagieren. Du bist es so wert, dass wir dir alles schenken, was wir haben. Wir möchten das so gerne. Sieh unsere schwachen Versuche an, dir zu gefallen, Vater. Und hab Dank, dass du nicht auf unser Versagen schaust, auf unser Stolpern, auf unser Hinfallen. Sondern du siehst das willige Herz in einem schwachen Fleisch. Und so beten wir, dass du uns mehr und mehr auch umgestaltest, dieses weiche, vergebende Herz auch gegeneinander zu haben. Wir wollen werden wie du, Jesus, auch dem Versagen anderer gegenüber. Wir wollen deine Natur bekommen, Herr, und uns auch nicht mehr über andere überheben. Wir wollen nicht mehr Gefallen an uns selber haben, an unserer eigenen Stärke, sondern wir wollen lernen, auch den Schwachen anzunehmen. Gib uns mehr Geduld, Jesus, mit uns und mit anderen. Lass uns auch so mehr deinem Ebenbild ähnlich werden. Lehr uns, einander mehr Gnade zu geben, dass wir auch hier in diesem Leben sichtbar und spürbar verstehen, was es heißt, von dir auch diese Gnade zu empfangen. Und du musst verstehen, wo immer du Ungnade gibst und Gnade nicht gibst, verzehrst du das Bild von Christus. Gibst ein falsches Bild weiter auch an andere Menschen, wie Jesus wirklich ist. Und so beten wir, Herr, dass du mehr und mehr hilfst, Vater, dass auch jede Selbstgerechtigkeit, jeder Hochmut, jede Selbstgefälligkeit zerbrochen wird in uns. Lass uns ein erbarmendes Herz haben. Denn wer sich erbarmt, dem wird Erbarmen gegeben werden. Und das ist dein tiefes und wahres Wesen. Als dann Mose vorübergingst, riefst du aus über dir: Ich bin der Herr, Herr Gott allmächtig, geduldig und von großer Güte und Treue, der der Tausenden Erbarmen und Gnade erweist. Und du hast diese Attribute ausgewählt, oh Gott, um zu zeigen, was dein inneres, wahres Wesen ist. Ein Herz des Erbarmens, der Menschenfreundlichkeit, der Geduld und der Langmütigkeit. Jesus, und am Ende dieses Jahres legen wir die Last dieses Jahres auch hin. Das Versagen, und wo wir am Jahresende sehen, wo wir immer noch festhängen, wollen wir heute Abend voller Zuversicht in das neue Jahr hineinschauen und fest darauf bauen: Mit dir werden wir es schaffen. Wir werden weiterkommen. Auch wenn wir wiederum hinfallen. Aber wir werden neuen Grund einnehmen. Komm jetzt mit deinem Frieden. Vater, wir beten, dass du alle Schuld und alle Schwäche, die in diesem Jahr auf uns war, für uns bedeckst. Es ist bei dir schon lange bedeckt.